Glückwunsch! Wir bemerken nicht einmal, wenn wir hier vor Ort wieder genau denselben Fehler machen wie die anderen. Die Frage ist, ob so ein Föderalismus ohne Fehlerkultur und ohne Lernerfolg nicht ebenso schädlich ist wie eine erstarrte, unbewegliche und zu komplizierte Bürokratie. Vielleicht sind wir doch ein bisschen zu selbstverliebt mit unserem Glauben, Organisations- und Bürokratie-Weltmeister zu sein. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute zum Thema Bürokratie als Herrschaft. Sind Großprojekte der Bürokratie wie Stuttgart 21 oder die Sache mit der Maut bürokratische Glanzleistungen? War die Maskenbeschaffung während der Pandemie wirklich großartig organisiert? Oder die Corona-App?
Mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie hat das Bild der verlässlichen deutschen Bürokratie Risse bekommen. Beispiel: Masken. Viele FFP2-Masken, die in Bussen, Bahnen und Geschäften getragen werden, sind nicht sicher. Sie sitzen schlecht und filtern unzuverlässig, urteilt die DEKRA und der TÜV Nord. Warum erfolgte die Prüfung nicht schon vor einem Jahr? Der Grund: Zu Beginn der Pandemie gab es nur wenige Masken. Die Behörden hatten es versäumt, einen ausreichenden Vorrat für Notfälle zu besorgen. Bund, Länder und Kommunen konnten dieses Problem nicht lösen. Die Bürger mussten zur Selbsthilfe greifen, mit selbstgenähten Baumwollmasken. Beispiel 2: Impfstoffe. Während Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 in Rekordzeit entwickelt wurden, verläuft die Organisation und Verteilung der Vakzine äußerst schleppend. Die Städte organisieren Impfzentren, die Bürger zeigen Impfbereitschaft, aber es fehlt an Impfstoff. Wer hat das Versagen zu verantworten? Politiker oder Behörden? Probleme auch bei der Impfregistrierung. Vor allem ältere Menschen hängen in Warteschleifen am Telefon. Die zuständigen Stellen sind mit dem Ansturm der Interessenten überlastet. Wer trägt für diese Organisationskrise die Verantwortung? Nun versucht man, zur Normalität zurückzukehren, mit Hilfe von Schnelltests. Wie der Bundesgesundheitsminister ankündigte, darf sich jeder Bundesbürger einmal pro Woche unentgeltlich testen lassen. Doch dafür fehlen klare Abläufe und Pläne sowie Absprachen. Etliche Testzentren, Hausärzte und Apotheken sind noch nicht so weit. Die Bürger sollen sich selbst testen. Ohnehin ist vieles, was die Politik ankündigt, am nächsten Tag schon wieder überholt. Beispiel: Inzidenzwerte. Hatte man sich mühsam auf die Zahl 35 als Schwellenwert für Lockerungen geeinigt, so ist jetzt die Rede von 50 und 100. Angeblich all das aufgrund wissenschaftlicher Überlegungen. Tatsächlich? Die Bürger müssen sich seit einem Jahr auf permanente Wechsel von Anordnungen einstellen. Und immer mehr wird die Verantwortung vom Bund auf die Länder, von den Ländern auf die Kommunen und von den Kommunen auf den Bürger delegiert. Es ist das alte Dilemma. Die Politik beschließt und die Bürokratie soll's richten. Wenn sich aber Vereinbarungen und Pläne ständig verändern, wie soll dann die Bürokratie diesen rasanten Veränderungen nachkommen?
Und in der Tat ist das eine unserer zentralen Fragen heute Abend. Wenn die Wirklichkeit vielschichtig und komplex ist, wie muss dann eine Bürokratie aussehen, die im Sinne von Demokratie und Gemeinwohl mit dieser Komplexität gut umzugehen in der Lage ist? Taugt unsere Bürokratie dazu? Und wie können wir sie reformieren? Fragen, zu denen ich meine Gäste herzlich begrüße. Zugeschaltet aus Potsdam, Sabine Kuhlmann. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Vorstaatsprofessorin für Politikwissenschaft, Verwaltung und Organisation an der Universität Potsdam. Seit 2011 ist sie stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Kontrollrats. Ihre Schwerpunkte sind vergleichende Verwaltungswissenschaft sowie Prozesse der Dezentralisierung und besonders interessant, da kommen wir noch drauf, Verwaltungsreform. Dann begrüße ich Dirk Becker. Er ist Soziologe und Professor für Kulturtheorie und Management an der Universität Witten-Herdecke. Sein Forschungsinteresse gilt soziologischen Theorien, mit denen unter anderem die Digitalisierung in modernen Gesellschaften beschrieben und analysiert werden kann. Und Wolfram Allenberger. Er ist Philosoph, Publizist und Schriftsteller, war Gründungschefredakteur des Philosophie-Magazins, ist Moderator bei den Kolleginnen der Sternstunde Philosophie und sein letzter philosophischer Bestseller hieß Feuer der Freiheit. Und gerade letzteres hat viel mit unserem Thema zu tun, aber auch dazu später. Frau Kuhlmann, lassen Sie uns mal beginnen mit der Frage, welche Rolle spielt die Bürokratie eigentlich im gegenwärtigen Krisenmanagement?
Also ich denke, die Bürokratie hat momentan eine ganz zentrale Rolle. Und das ist ein Punkt, der auf Krisen generell zutrifft. Krisen werden oft bezeichnet als die Stunde der Exekutive und das erleben wir hier. Und es ist eben nicht nur die Stunde der Exekutive, sondern ganz speziell auch die Stunde der Verwaltung und der Bürokratie. Das ist etwas, das man in einem positiven Sinne sicherlich sehen kann, indem Verwaltungsinstitutionen da sind, Organisationsstrukturen vorhanden sind, um bestimmte Probleme, die in der Krise auftreten, zu lösen. Also es ist ja im Einspieler schon angeklungen, die Impffrage, die Testfrage, die Kontaktverfolgungsfrage, also verschiedenste Punkte, die im Zuge der Pandemie gelöst werden müssen, auch administriert werden müssen. Das ist also ein positiver Punkt. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Probleme, die mit der Art und Weise, wie Bürokratie bei uns betrieben wird, zusammenhängen, die aber auch mit bestimmten Organisationsstrukturen in unserem föderalen Staat zusammenhängen, aber die auch mit dem Verhältnis, auch das ist angeklungen, von Politik und Verwaltung zu tun haben. Also, dass Verwaltung eben politische Entscheidungen wie auch immer vollziehen muss und dann dafür verantwortlich ist, dass bestimmte politische Ideen, Entscheidungen und Programme dann vor Ort ankommen, beim Bürger umgesetzt werden müssen.
Ich habe am Dienstagabend mir mehrere Nachrichtensendungen angeguckt. In der Reihenfolge nach sagte erst Armin Laschet, dann eine Stunde später Markus Söder und schließlich später am Abend CSU-Generalsekretär Markus Blume eigentlich wörtlich fast dasselbe. Weg mit der Impfbürokratie. Das ist mir zu bürokratisch, sagte Armin Laschet. Was ist denn davon zu halten, wenn gebündelt an einem Abend also drei wichtige Politiker sagen, weg mit der Bürokratie?
Zunächst mal ist es ein Zeichen für Hilflosigkeit, würde ich sagen. Eine Hilflosigkeit, die nach Schuldigen sucht, die einen Sündenbock sucht. Es ist kein gutes Zeichen für Politiker, die ja immerhin für den Aufbau von Verwaltung, für die Aufträge an Verwaltung verantwortlich sind, ausgerechnet die zu beschimpfen oder zu beschuldigen, die letztlich ausführen sollen, durchführen sollen, was sich Politiker ausdenken. Ich denke, dass da ein Dreierspiel zwischen Publikum, sprich der Bevölkerung, den Politikern, die Entscheidungen zu treffen haben, und der Verwaltung eine große Rolle spielt, in dem der schwarze Peter im Moment hin und her gereicht wird. Ja, die Bevölkerung tut nicht so, wie man gerne hätte. Die Politiker haben nicht den Durchblick, den man von ihnen verlangt, lassen sich von den falschen Leuten beraten. Und die Bürokratien sind offenbar nicht darauf vorbereitet, Aufgaben zu erfüllen, die aus dem routinierten Bereich, wofür sie ja eigentlich gedacht sind, herausfallen.
Ist das auch Ihr Eindruck, Herr Allenbacher?
Ja, ich denke, zunächst einmal ist es beachtenswert, dass leitende Politiker aus der bürgerlichen Mitte sich gegen die Bürokratie wenden. Das ist vielleicht ein Symptom dieser Hilflosigkeit, weil das würden sie eigentlich nicht ohne Not und auch nicht gerne tun. Das Zweite ist, glaube ich, dass dort auch eine Stimmung abgegriffen wird, die seit 4 bis 6 Monaten in der Bevölkerung spürbar ist. Eine wachsende Frustration, Unzufriedenheit, vielleicht sogar Verzweiflung mit der Demokratie. Und das Dritte, was ich sagen würde, ist, es gibt ja ein Verb, das man mit Bürokratie und Verwaltung nicht gut zusammenbringt. Das ist improvisieren. Das können Verwaltungen nicht. Die sind Regel. Sie sind Wesensträger, und ob wir das jetzt als Krise beschreiben sollen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist eine Situation, in der Improvisationstalent gefragt wäre, und daran scheint die Politik wie die Verwaltung zu scheitern, insbesondere, das ist zumindest mein Eindruck, weil man immer noch in einem Reaktionsmodus ist. Es ist nicht gelungen, aus dem rein reaktiven in Bezug auf diese Herausforderung herauszukommen. Und das ist für die Verwaltung dann ein besonderer zeitlicher.
Also wenn ich das mal aufnehme, wenn ich im Gesundheitsamt arbeite und ich muss noch mit Faxen arbeiten, was ja tatsächlich geschieht, um mich zu informieren, das ist das eine. Auf der anderen Seite gab es ganze Regionen, wo die Impfzentren innerhalb von 3 Tagen standen. Die waren aufgebaut und die wären, wenn der Impfstoff direkt da gewesen wäre, funktionstüchtig gewesen. Also es gibt Teile offensichtlich der Bürokratie, die dann doch improvisieren können.
Ich glaube nicht, dass man die Bürokratie hier zu dem Schuldigen ernennen kann.
Ja.
Man muss sich in der Tat ministeriale Bürokratien, kommunale Bürokratien, einzelne Ämterbürokratien jeweils unterschiedlich anschauen, sich jeweils unterschiedlich anschauen, welche Ressourcenausstattung dort besteht. Ich denke, sowas wie eine Improvisationsfähigkeit innerhalb der Regeln kann man durchaus auch abrufen, natürlich nicht über die Regeln hinaus. Wir würden auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn plötzlich alle möglichen Bürokratien anfangen würden, über Aufträge nachzudenken und zu improvisieren, die sie gar nicht haben. Ja, also das ist das, was ich als Soziologe immer wieder neu lernen muss. Ein Blick auf die konkreten Verhältnisse. Wer hat das Sagen? Wie sehen die Ressourcen aus? Auf welche Probleme darf man reagieren? Auf welche Probleme darf man gerade nicht reagieren? Dringend nötig ist, um dann zu sagen, das Gesundheitsamt in Tübingen ist so aufgestellt und das Gesundheitsministerium in Berlin ist anders aufgestellt und hier muss dieses geschehen und dort muss etwas anderes geschehen.
Wenn das stimmt, Frau Kohlmann, dann also aus Ihrer Profession heraus jetzt betrachtet, dann könnte man nicht hingehen und sagen, zum Beispiel dieser Teil der Bürokratie, der kann jetzt sehr schlecht improvisieren, der andere Teil, sagen wir mal, die mit Bauern zu tun haben, die können das besser.
Doch, das kann man. Ich glaube, da gibt es wirklich auch Unterschiede, die man sogar an bestimmten Verwaltungsteilen festmachen kann. Also ich würde schon mal die These vertreten, dass im lokalen Raum, hier sind die Kommunen schon angesprochen worden, also Kommunalverwaltung, Lokalverwaltung, bürgernahe Verwaltung, mehr Improvisation möglich ist und auch gemacht wird, als zum Beispiel in der Ministerialbürokratie, in einem Ministerium. Also ich halte die dezentrale Ebene, die lokale Ebene, dafür anpassungsflexibler, weil sie auch stärker eine Problemnähe hat. Sie ist am Bürger dran, sie ist an dem konkreten Problem dran und sie kann sich dem nicht entziehen. Also sie ist im Grunde genommen gezwungen, auch zu reagieren, aber eben teilweise auch zu improvisieren. Und ich glaube, die Kommunen kriegen das besser hin als übergeordnete Ebenen bis hin zum Bund. Und das haben Sie ja auch ein schönes Beispiel genannt, dass einige sehr schnell in der Lage waren, Impfzentren aufzubauen oder Modellprojekte zu fahren, ja, wie es jetzt diese Impfsachen in den Arztpraxen, dass in den Arztpraxen geimpft werden kann, gibt es ja Modellprojekte von Kommunen. Das heißt, da läuft was von unten nach oben und da scheint mir so ein bisschen auch Innovationspotenzial zu liegen, dass es eben von unten nach oben auch bestimmte Veränderungsimpulse gibt. Die kommen nur dann manchmal sehr langsam oben an und werden langsam in Regeln gegossen und werden langsam in Entscheidungen überführt. Ja? Aber es gibt diese Improvisationsfähigkeit durchaus, gerade im lokalen Raum.
Ich denke, auch ein Spezifikum der letzten 12 Monate ist vielleicht eins, das wir in unserer Generation gar nicht so stark erlebt haben bisher, nämlich die Verwaltung eines Mangels. Man spricht ja von Mangelverwaltung. Und bisher war meine Lebenserfahrung, es wird eigentlich etwas verteilt, von dem es genug gibt nach Regeln. Diesmal haben wir eine Situation, es gibt wirklich etwas, von dem es zu wenig gibt. Es soll effizient verteilt werden. Und diese Mangelverwaltung, die trifft nun auf eine Verwaltung, die selbst konsequent heruntergespart wurde. Als jemand, der in Berlin lebt und in anderen Städten gelebt hat, wie Kopenhagen oder Toronto, kann man natürlich gar nicht beschreiben, wie stark die Alltagsverwahrlosung, das Runtergerockte, das Schäbige in diesen Verwaltungswartezimmern und Gebäuden einen auch wirklich spüren lässt, dass dort seit 20, 30 Jahren Dinge nicht geschehen sind, die hochnötig scheinen. Mhm.
Die konkrete heutige Gestaltung von Politik und Demokratie wird von Verwaltungen übernommen. Genauso wie die Organisation des Zusammenhalts oder das Bemühen um Gemeinwohl von Bürgerinnen, aber auch von Unternehmerinnen. Und selbst die Gestaltung von ganzen Systemen wie Schulen oder Handwerkerbetrieben wird durch Verwaltung organisiert. Ohne sie geht nichts und wir bleiben darauf angewiesen, um unsere Pläne und kollektiven Handlungsprozesse in geordnete Bahnen und verlässliche Verwaltungsstrukturen eben laufen zu lassen. Auf jeder Ebene der Gesellschaft, aber auch der Unternehmen, brauchen wir also Verwaltungs- und Ordnungsstrukturen, also Bürokratie. Darauf hatte schon der Soziologe Max Weber vor mehr als einem Jahrhundert hingewiesen. Wie zeitgemäß ist Webers Analyse heute?
Staat, Gesellschaft und Bürokratie bilden ein hochkomplexes Beziehungsgeflecht, das organisiert werden muss. Rechte und Regulierungen erzeugen eine eigene Ordnung, in der jedem Bürger eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht werden soll. Eine schwierige Aufgabe. Bereits vor über 100 Jahren entwirft der Sozialwissenschaftler Max Weber die Theorie eines Idealtypus der Bürokratie, sowohl für Behörden als auch für wirtschaftliche Unternehmen. Für Weber ist Bürokratie die rationalste Form einer legalen Herrschaft. Er entwickelt sein Bürokratiemodell an der politischen Schwelle vom Obrigkeitsstaat zum demokratischen Massenzeitalter. Das Büro soll Keimzelle des modernen Staates werden.
Ich denke, wir leben auch mit Blick auf die Bürokratie immer noch in einer Max-Weber-Welt. Ich denke, Fragen von Amt, von Aktenförmigkeit der Verwaltung, von Ablage, von Professionalität, Beamtentum, Berufsbeamtentum. Das sind ja alles Elemente, die zu Webers Welt der Bürokratie dazuzählen. Und diese Welt der Bürokratie ist erstaunlich fest und überlebensfähig.
Der Göttinger Soziologe Berthold Vogel hat über Bürokratie und Verwaltung geforscht. Anders als bei Weber geht es heute vor allem um betriebswirtschaftliche Aspekte, das New Public Management. Webers rechtsstaatliches Bürokratiemodell bleibt jedoch die Grundlage der Demokratie.
Ich glaube, immer die Vorstellung Bürokratie, das ist so Ministerialverwaltung. Das sind die großen Bundesministerien in Berlin oder die Landesministerien. Aber Bürokratie und Verwaltung hat ja auch eine sehr stark kommunale Seite. Das sind ja auch die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister und die kommunalen Verwaltungen und die kommunalen Einrichtungen, die man vor Ort hat. Also auch das ist ein Ausdruck von Bürokratie und dann eben auch eine Voraussetzung für lokale Demokratie.
Deutschland organisiert sich in 11.000 Gemeinden mit ihren Verwaltungen. Nach aktuellen Erhebungen kümmern sich 11.475 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort um die Bedürfnisse der Bürger. Das ist sozusagen der Maschinenraum der Demokratie. Hier ist Webers Büro kein anonymer Herrschaftsbereich, sondern ein System mit Ansprechpartnern für den Einzelnen. Max Weber stellt in seiner Theorie eine Reihe von Anforderungen an Verwaltungsbeamte. Der Berufsbeamte entscheidet auf Grundlage der Akten allein nach dem Gesetz. Er ist leidenschaftslos, sachlich, unabhängig und unbestechlich. Seine Amtstreue wird durch die Fürsorge des Staates ihm gegenüber durch Besoldung und soziale Absicherung garantiert. So soll Korruption und Willkür ausgeschlossen werden. Heute ist Verwaltung ein Ausbildungsberuf. Dort lernen zukünftige Bürokraten nicht nur, ganz im Sinne Webers, rationale Entscheidungen zu treffen, sondern auch in respektvoller Art mit Bürgern umzugehen. Denn es gilt, vor dem Gesetz und im Büro sind alle Bürger gleich.
Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man auf Verwaltung hin auch ausbildet, also Verwaltungslaufbahn in der Tat auch weiterhin anbietet, weil dort bestimmte Werte auch vermittelt werden, weil dort bestimmte Haltungen vermittelt werden, bestimmte Mentalitäten und Orientierungen, die das für das Funktionieren von Rechtsstaat und Demokratie, glaube ich, sehr zentral sind. Und da spielt einfach Ausbildung eine ganz zentrale Rolle.
Tatsächlich war Max Weber selbst kein Freund der Bürokratieherrschaft. Er hielt sie zwar für zwingend notwendig und eine unvermeidbare Folge der Moderne, betrachtete sie aber auch als eine entmenschlichte Maschine, Bürokraten als Menschen ohne Herz und das ganze System als, Zitat, Gehäuse der Hörigkeit. Kaum wahrgenommen wird dagegen, dass im Hintergrundrauschen der Gesellschaft Institutionen und eine komplexe Bürokratiemaschine für den Zusammenhalt in der Demokratie sorgen.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, also dass eigentlich der Erfolg unserer Demokratie an den lokalen Strukturen hängt und nicht zuletzt an denjenigen, die Demokratie, die Verwaltung, die Bürokratie vor Ort repräsentieren. Also eigentlich unterschätzen wir systematisch die Bürgermeister, die wir haben, denn aus den Kommunen heraus lebt Demokratie.
Folgt man Max Weber, muss man also feststellen, nicht Bürokratie schafft Chaos, sondern Gemeinschaft ohne Bürokratie führt ins Chaos.
Das sind ja, Herr Becker, eigentlich die positiven Qualitäten von Bürokratie, von denen wir da gerade gehört haben. Übertreibt Weber da? Sagen Sie das heute auch noch so wie Weber oder muss man das korrigieren?
Na, Weber hat im Grunde genommen so etwas wie eine unglückliche Soziologie entworfen. Für ihn war die Bürokratie ein Emanzipationsinstrument aus den traditionellen Gesellschaften, die ja über Klientelismus und Nepotismus, das heißt über die Unterstützung von Verwandten und über die Unterstützung von Freunden funktioniert haben.
Also Clanstrukturen, wenn man so
will. Clanstrukturen. Der Beamte qua Amt, qua Ausbildung, qua Bezahlung ist jemand, der sich aus diesen Verwandtschaftsbeziehungen herauslösen kann und der sich eben Sachaufgaben unterwerfen kann. Und das hat Weber für einen großen Fortschritt der Rationalisierung gehalten. Es gibt wunderbare Studien über afrikanische Länder in den 70er Jahren, wo Leute gesagt haben, wenn nur so etwas wie Bürokratie existieren würde, wäre da schon viel gewonnen. Nur eben, was ja gerade in der Einspielung auch gezeigt wurde, gleichzeitig sah Weber, dass diese Rationalisierung ein Schicksal produziert, das in den Verlachen Staat. Er hat auch an Ägypten gedacht. Ägypten war ja immer so ein Bild der überschüssigen Bürokratisierung, auch für die Griechen schon. Und Weber selbst hat dazu keine Lösung gefunden. Was man heute sagen kann und was eine total spannende Frage ist in meinen Augen, wenn Weber heute beobachten würde, was der Bürokratie widerfährt, dann würde er sagen, dass vermutlich der Nepotismus und der Klientelismus Wege gefunden hat, zurückzuschlagen. Mhm. Ja, das heißt, wenn man jetzt einen Beamten hat, von dem man weiß, er ist der Onkel von dem und dem, dann weiß man, auf genau welchen Wegen, mit welchen Ideen man jetzt wieder zu den Vorteilen kommen kann, die eben dieser Beamte zu vergeben hat.
Also das
nicht
ist
in Deutschland natürlich, aber in anderen
Ländern. Naja, schon. Also das ist auf der einen Seite der Lobbyismus, also Unternehmen, die wissen, wie sie was machen können. Und auf der anderen Seite ja so eine Art von Clan-Lobbyismus. Also ich weiß, dass mein Cousin in der Verwaltung sitzt und den werde ich schon mal anhauen können.
Naja, was man halt nicht übersehen darf, ist, Bürokratie ist ja kein isolierter Zusammenhang, der autonom vor sich hin operiert, sondern ist hochgradig über die Aufgaben, die er hat, über die Anfragen, die von Bürgern gestellt werden, über die Ideen, die Politiker haben, in die Gesellschaft vernetzt. Wenn man da nicht ein Sensorium hätte, um zu schauen, worauf sind wir vorbereitet, worauf sind wir nicht vorbereitet, was können wir schon, was können wir noch nicht, dann wäre Bürokratie gar nicht in der Lage zu arbeiten. Also diese Emanzipation aus der Gesellschaft ist doch eine Emanzipation für die Gesellschaft. Eben deswegen ja der Zusammenhang von Demokratie und Bürokratie, der wahrhaftig nicht weit hergeholt ist.
Ja. Also Frau Kuhlmann, muss man sagen, wir können Demokratie, auch wenn wir das manchmal so tun, als ob das anders wäre, aber wir können Demokratie nicht ohne Verwaltung oder Bürokratie eben denken. Und wir machen einen Fehler, dass wir das eigentlich immer unterschlagen in unseren tollen Debatten über Demokratie.
Das ist richtig. Also ich denke, Demokratie ohne funktionierende, rechtsstaatliche und eben auch politisch kontrollierte Bürokratie ist nicht möglich. Also dass das zusammengehört. Aber da muss man sich die Frage stellen, was für eine Art von Bürokratie? Wie ist politische Kontrolle gesichert? Wie ist, was wir auch Accountability nennen, also politische Verantwortlichkeit dann auch für das Handeln der Exekutive und der Verwaltung? Also dass entsprechende Kontrollmechanismen eingebaut sind, sodass da diese Beziehung von Demokratie und Bürokratie auch gesichert ist.
Wobei, wenn ich da mal kurz mal unterbrechen darf, die Kontrolle ist auch wieder bürokratisiert.
Zunächst mal über eine parlamentarische Kontrolle. Ne? Also dass man sagt, die politische Kontrolle über die Parlamente, über andere Kontrollmechanismen, über auch Transparenz zum Beispiel, ja, dass man also die Verselbstständigung von Verwaltung, von Bürokratie, über die ja Weber auch geschrieben hat, also diese Verselbstständigungstendenz, dadurch einschränkt, dass man Verwaltungshandeln transparenter macht, auch dem Bürger gegenüber. Dadurch, dass man sie politisch kontrolliert, parlamentarisch eben auch kontrolliert. Dadurch, dass man bestimmte Mechanismen einbaut, die eben dieser Verselbstständigung entgegenwirken. Und was hier genannt worden ist, schon in dem einen Beitrag, die Öffnung zur Gesellschaft, die Öffnung auch zum Bürger, also eine nicht mehr nur höhere Verwaltung und lebende Maschine, sondern eine, die mit dem Bürger interagiert, die natürlich auch mit Unternehmen interagiert, die also kooperativ ist und nicht mehr nur strikt hierarchisch, wie Weber das konzipiert hat, sondern die eben verhandelt, die auch kooperiert und die bürgeroffen ist.
Also ich will jetzt nicht zu viel Wasser in diesen demokratischen Wein der Bürokratie gießen, aber ein Denker, der Herr Becker sehr wichtig ist, Niklas Luhmann, hat gesagt, wir begreifen eine Sache, wenn wir fragen, auf welches Problem bietet es sich als Lösung an? Welches Problem löst Demokratie? Da gibt es verschiedene Ursprungsszenen. Eine ist Philipp II. Im 16. Jahrhundert. Er hat ein Weltreich, das zeitlich entgrenzt ist, das räumlich entgrenzt ist. Und er muss sicherstellen, dass seine Regeln in diesem Reich statthaben, durchgesetzt werden. Und da werden Emissäre, quasi dritte Körper des Königs geschaffen, die diese Regeln implementieren.
Stellvertreter.
Und das hat erstmal mit Demokratie erstmal noch gar nichts zu tun, sondern mit Herrschaft, mit organisierter Herrschaft und Durchsetzung von Regelansprüchen, die sich auf ein sehr, sehr großes Gebiet erstrecken. Also ich glaube, Bürokratie haben wir immer dann, wenn wir mehr als 250 Leute haben und die Präsenz der Person, die etwas zu sagen hat, nicht gewährleistet werden kann. Dann kommen bürokratische Prozesse in Gang.
Ich verstehe das. Darf ich kurz eine Sache? Also Bürokratie ohne Demokratie ist möglich. Das sehen wir in allen autoritären
Systemen. Also es ist windschief,
ja, das ist klar. Aber umgekehrt würde ich sagen, eine demokratische Ordnung, die sich nicht auf eine funktionierende rechtsstaatliche Verwaltung stützen kann, um eben auch Politik umzusetzen, das funktioniert nicht. So rum würde ich den.
Was ich noch nicht so richtig verstehe, ist, ich meine, diese Rede vom technischen Apparat, von der seelenlosen Maschine, auch von einer gewissen emotionalen Unbeteiligtheit der Bürokraten, wie man sie ja nennt, also der Leute, die die Regeln exekutieren, das soll ja möglichst fair, möglichst gleichmäßig passieren. Wie kann die zur gleichen Zeit kooperativ sein, sensitiv sein, auf individuelle Bedürfnisse eingehen? Das verstehe ich nicht.
Also zunächst mal nur ein schönes Bild, damit man dieses Wort Bürokratie vielleicht ein bisschen besser versteht. Büro kommt ja aus dem lateinischen Burra, lateinisch-italienischen, spanischen Burra, war die Mönchskutte. Ja? Eine Kollegin von mir, Gloria Mein, hat das mal herausgefunden, noch gar nicht so lange her. Diese Mönchskutte hatte der Mönch an und konnte sie nach oben schlagen, um sie auf einen Tisch zu legen. Und den Tisch, der in der Regel schmutzig war, auf dem vorher gegessen wurde, sonst was getan wurde, der war dann durch die Burra geschützt. Und darauf konnte man die Folianten lesen, in denen dann studiert wurde, die kommentiert wurden und so weiter. Daraus ist das Büro mit seiner Herrschaftsform der Sauberkeit, der Reinheit, der Herstellung eines Zusammenhangs, der isoliert ist gegenüber dem, ich sage mal, Schmutz der Welt. Ja? So. Und die Frage ist jetzt genau die Sie gestellt haben, wie kann man dieses Prinzip der Herstellung von Reinheit wieder mit genau den Dosen an Schmutz versorgen, die zur Improvisationsfähigkeit, ja, zur Reaktionsfähigkeit, zu irgendetwas Hilfreichem führen. Und da haben wir nochmal ein großes Wort, das auch in der Verwaltung eine große Rolle spielt, nämlich das Wort des Projektes. Ja, die Bürokratien aus der Verwaltungslandschaft sind im Moment routinierte Bürokratien, die gerade nicht Projekte durchführen. Je mehr wir aber den Projektzusammenhang, das heißt die Möglichkeit, Regelungszusammenhänge zu beginnen, aber auch wieder zu beenden, immer durch politische Aufträge, immer durch, wenn man so will, parlamentarische Kontrolle. Je mehr wir solche Prinzipien einführen, umso lebendiger wird sozusagen die auf den Tisch geschlagene Burra, weil sie mal dorthin getragen werden kann und mal dorthin getragen werden kann, je nachdem, wo man sie braucht. Vom Prinzip her.
Aber ich finde aber, Herr Skohl hat eine wichtige Frage gestellt, wie diese Responsivität, die ja eingefordert wird, ja, die Verwaltung geht in Dialog mit den Bürgern. Wenn Weber recht hat, dann ist ein zentrales Kriterium die Leidenschaftslosigkeit als Form der Objektivität. Und wenn das stimmt, dann hat die Bürokratie ein Rationalitätsverständnis, das von ziemlich vielen Pathologien des 18. Jahrhunderts belastet ist, dass nämlich Rationalität heißt nicht emotional. Ohne Leidenschaft, distanziert. Sie können sich das auch zum Beispiel daran klar machen, dass es eine Sprechart gibt, die in einem Verwaltungsakt eigentlich nicht zuständig ist. Ein Gespräch. Man führt kein Gespräch. Das ist die Form der Responsivität, die eigentlich nötig wäre. Aber die Situation als Sprechsituation in einem bürokratischen Verhältnis ist immer die eines Interviews. Man weiß, welche Antworten gefordert sind und man weiß, welche Fragen gestellt wird. Das heißt, ich bin ein bisschen skeptisch, ob es aus der Logik der Bürokratie hinaus überhaupt einen Weg in diese Responsivität gibt.
Ich glaube, man braucht einen kleinen Schritt der Verallgemeinerung, wenn ich das sagen darf.
Ja, kurz mal.
Das darf bei der Leidenschaftslosigkeit bleiben, wenn man gleichzeitig so etwas wie Freundlichkeit und gleichzeitig so etwas wie Verfahrenskontrolle einbaut. Eine Verfahrenskontrolle, wir haben das bei Stuttgart 21 gesehen,
aber da muss ich
die durchaus einen großen Teil von aufgeregten Bürgern, genauso wie auch coolen Verwaltungsbeamten, miteinander zu kombinieren erlaubt.
Also ich habe die Verfahrenskontrolle selber zum Beispiel im Umgang mit amerikanischen Bürokratien so erlebt, dass es ein kruder Abbruch des Gesprächs war. Ab einem bestimmten Punkt, wenn man den überschritten hatte, kruder Abbruch. Aber Frau Kuhlmann, sorry, Sie wollten was sagen.
Ich würde einfach trotzdem sagen, dass hier das Verständnis zu traditionalistisch ist, wie Verwaltung funktioniert. Also zu weberianisch. Also die Verwaltung, wie wir sie heute haben, ist nicht mehr die idealtypische. Sie war nie eine idealtypisch weberianische Verwaltung, aber sie ist eben auch nicht mehr so dicht dran am weberianischen Typus der Bürokratie, sondern da hat viel an Veränderungen stattgefunden. Und ich würde sagen, es gehört, gerade wenn wir auf die kommunale Ebene gucken, heute absolut zur Normalität, dass Verwaltung mit Bürgern auch spricht, im Gespräch ist, dass sie responsiv agieren muss. Das hängt auch im Übrigen damit zusammen, dass in Deutschland inzwischen alle Bürgermeister direkt gewählt sind. Das heißt, die müssen sich auch mit einer möglichst bürgerfreundlichen Verwaltung präsentieren. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt oder dass wir auch Warteschlangen und so weiter auch aufgrund von Sparzwängen natürlich haben. Aber die Verwaltung, wie wir sie heute kennen, ist eben nicht mehr ganz nah am Idealtypus. Sie handelt auch informal. Ja? Also wir kennen seit langem die Tendenzen in der Verwaltung, informal zu handeln, auch Spielräume und Grauzonen des Rechts auszuloten, um zu gucken, was möglich ist, etwa mit einem Verwaltungsadressaten auch bestimmte Ziele zu erreichen. Ja, das kann eben in Grauzonen des geltenden Rechts gehen, aber es hat eben auch was mit Anpassungsflexibilität und Informalität zu tun. Also all das gehört zur Normalität, zumindest einer Vollzugsverwaltung. Das mag im Ministerium auch nochmal anders sein, aber schauen wir auf die Vollzugsverwaltung, auf die lokale Verwaltung, auf die Verwaltung, die mit dem Bürger zu tun hat, die hat schon andere Mechanismen. Ja, wir reden ja heute auch von der neo-weberianischen Verwaltung und nicht mehr von der ganz klassisch-weberianischen.
Also wenn das zu viel Weber war, dann kommen wir jetzt mit der Philosophin Hannah Arendt und ihrer Analyse der Demokratie zu einem anderen Aspekt der Verwaltung. Sie beobachtete in Jerusalem den Prozess gegen Adolf Eichmann. Sein bürokratisches Handeln war ein wichtiger Aspekt der industriell-bürokratischen Judenvernichtung. Was Arendt interessierte, war, Zitat Arendt, diese völlige Abwesenheit von Denken bei Abwesenheit nicht nur von niedrigen Motiven, sondern von Motiven überhaupt. Zitat Ende. Denn ohne dieses Nichtdenken, so Arendt, ohne diese automatisierte Bürokratie, in der im Grunde ein Niemand herrschte, wäre Auschwitz unmöglich gewesen.
Bürokratie ist die Herrschaft der Niemande und aus eben diesem Grund vielleicht die am wenigsten menschliche und grausamste Herrschaftsform. Zeitlebens erforschte Hannah Arendt, wie Despotismus und totalitäre Regime Menschen entrechten. Vor allem in der Herrschaft der Bürokratie sah die Philosophin Instrumente der Macht, um Mitglieder einer Gemeinschaft zu kontrollieren und konforme Verhaltensweisen zu schaffen. In den europäischen Kolonien in Afrika zum Beispiel entfaltete sich, so Arendt, eine Verwaltungswillkür, die sich als gesetzlos und unberechenbar entpuppte und keine Klagen und Beschwerden zuließ. Der koloniale Verwaltungsbeamte diente einzig und alleine dem Gesetz der wirtschaftlichen Expansion und verletzte damit Menschenrechte. Bürokratie diente der Unterdrückung und Ausbeutung, unterstützt durch die damals herrschende Rassenideologie. Nicht selten mündete die Herrschaft des weißen Mannes in blutigen Massakern an der heimischen Bevölkerung, wie etwa dem Völkermord an den Hereros im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Arendt sah darin einen Mechanismus der Entpolitisierung des Staates. Mithilfe der Kolonialbürokratie wurden administrative Verordnungen über politische und moralische Gesetze gestellt und der Staat aus der Verantwortung für seine Taten entlassen. Als Folge der administrativen Massaker im Imperialismus bildete sich der moderne Totalitarismus im Dritten Reich heraus. Er führte zum größten Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts, dem Holocaust, so die Philosophin. Denn um den systematischen Terror und Mord an den Juden ausüben zu können, brauchte es ein totalitäres System, einen gigantischen Bürokratieapparat, der reibungslos funktionierte. Gesichtslose Schreibtischtäter, kleine Rädchen in Betrieben, die folgsam ihre Aufgaben ausführten und nichts hinterfragten, ihre Unterwürfigkeit gar als Tugend empfanden. Hannah Arendt nannte dies die Herrschaft des Niemand. Einer dieser gehorsamen Bürokraten und Organisatoren der Judenvernichtung wurde 1960 in Argentinien aufgespürt und in Israel vor Gericht gestellt, Adolf Eichmann. Von seinem Schreibtisch aus schickte er Millionen von Menschen in den Tod. Hannah Arendt berichtete als Reporterin für die amerikanische Zeitschrift New Yorker über den Eichmann-Prozess. Sie hielt es für falsch, den Täter, den sie auf der Anklagebank sah, zum besonders bösen Monster zu erklären.
Ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Nun, diese Reaktion nehmen mir die Leute übel. dagegen kann ich nichts machen. Ich weiß aber eine Sache. Ich würde wahrscheinlich noch 3 Minuten vor dem sicheren Tode lachen.
Infolge des Eichmann-Prozesses kam Hannah Arendt zu dem Schluss, Eichmann sei für sie kein Monster, sondern ein Mitläufer. Ein Spießer, der keine eigene Urteilskraft besitzt. Ein williger Vollstrecker einer unmenschlichen Bürokratie. Die Vernichtung der Juden wäre ohne diese austauschbaren Täter und gewöhnlichen Denunzianten, die nur Befehle und Anordnungen befolgten, nicht möglich gewesen. Hitler ohne Bürokratie hätte nicht funktioniert.
Herr Almberger, Sie haben sich ja viel mit Hannah Arendt beschäftigt. Wir haben in der Runde vorher gehört, naja, ganz so schlimm ist das mit der Bürokratie nicht. Die ist ja doch sehr sensibel und gerade auf lokaler Ebene toll anpassungsfähig. Jetzt hören wir, es gibt doch ein riesiges Problem, nämlich es fehlt die eigene Urteilskraft. Und ohne diese eigene Urteilskraft kann ich diese Sensibilität überhaupt nicht entwickeln.
Sicher, der Begriff der Urteilskraft, der ist entscheidend. Das ist das Gravitationszentrum von Arendts Denken. Aber die Situation, in der sie über Bürokratie nachdenkt, ist eben eine besondere. Das ist nach der Shoah, dem Holocaust, in der man 2 Fragen stellt. Welche Art von Verbrechen war das eigentlich? Was war das neue Beispiellose daran? Und was waren die Menschen, die dieses Verbrechen ausgeführt haben? Beides will sie auf den Begriff bringen, einen neuen Begriff dafür prägen. Und sie will auch verstehen, was die Ursprünge, die Möglichkeitsgründe dessen waren. Und dann entwickelt sie eben in Bezug auf die Bürokratie die These, dass das Spezifische an diesem Mord nicht der Völkermord an sich war, weil der war historisch schon vorher da, sondern sie nennt das einen Verwaltungsmassenmord, einen Administrative Massacre. Das heißt, die Verwaltung wurde in einem Unrechtsstaat in einer Weise perfektioniert, die diesen Verwaltungsmassenmord möglich gemacht hat. Und die Verwaltung war Ermöglichungsbedingung. Und in dieser Verwaltung wurde ein spezifischer Typus von Individuum generiert, nämlich der Typus Eichmann, der sich gerade dadurch auszeichnet, dass er die Regeln als Regeln befolgt, ohne die Wirkungen, den Grund oder die moralische Wertigkeit dieser Regeln noch reflektieren zu wollen. Und wenn Sie so wollen, sind das 2 Formen der Banalität des Bösen. Die Verwaltung ist banal böse, weil sie überall ist und nicht mehr denkt. Und sie wird von Menschen in Betrieb gehalten, die ihre Urteilsfähigkeit in dieser vollkommenen Funktionsförmigkeit aufgeben.
Max Weber hatten wir ja eben, spricht ja von der Rationalität der Bürokratie und Verwaltung. Und hier haben wir es jetzt mit einer Form der Rationalität zu tun, die unmenschlich wird, also auch die Moral zum Beispiel verloren hat.
Ja, aber für Hannah Arendt in einer Deutung dessen, was Rationalität ist, ist das die Endstufe einer dunklen Rationalität, die leidenschaftslos ist, die fantasielos ist, die nicht über den eigenen Horizont des Handelns hinaus erscheint. Und das sind alles Charakteristika, die sie bei Eichmann ausmacht. Sie sagt, dieser Mann hat nie überlegt, was das, was er tut, eigentlich bewirkt. Er hat einen so engen Horizont der reinen Pflichterfüllung gehabt, dass er diesen Sprung nicht schafft.
Wenn ich mich jetzt in einen typischen Beamten reinversetze oder jemand in der Bürokratie, der sagt, ja, kann ich doch auch nicht haben, Herr Allenberger. Wie soll ich denn überblicken, was da die anderen Behörden machen? Ich kann mich auch nicht in das administrative Geschehen dieser anderen Behörden einmischen. Also im Grunde genommen verlangen wir als Kunden der Bürokratie doch im Grunde genommen ein Vorgehen streng nach Regeln und der soll gar nicht so emotional sein.
Ja, das ist jetzt das Interessante. Das ist ja das, was wir von Bürokraten verlangen. Sie sollen den Regeln folgen. Philosophisch ist es so, keine Regel regelt ihre Anwendung. Wir müssen immer schauen, ob dieser konkrete Fall, dieser konkrete Bürger einen Fall vorträgt, der unter welche Regel jetzt fällt und inwiefern er fällt. Und das ist das Geheimnis der Urteilskraft. Man könnte positiv formulieren, das Monstrum Eichmann, das Arendt zeichnet, ist menschlich deswegen unmöglich, weil sobald wir Regeln anwenden, ist die Urteilskraft immer ein Spiel. Und da ist eine Form, ein Ermessensspielraum, wie man das ja auch nennt, Graugebiete, die angesprochen wurden. Das heißt, eine Verwaltung, die vollkommen urteilsfremd ist, die wäre so tot, dass es gar nicht mehr ging. Und hier ist, würde ich sagen, eine Dialektik der Verwaltung. Einerseits verlangen wir von ihr, leidenschaftslos, objektiv, unkreativ, fantasielos zu sein. Und andererseits, sobald sie in die Anwendung kommt, brauchen wir gerade bei guten Verwaltungsbeamten diese Fähigkeit.
Frau Kuhlmann, ist Ihnen das zu philosophisch, in dem Zusammenhang mit Bürokratie wirklich von Urteilskraft und Urteilsvermögen zu sprechen?
Nein, ich denke, das ist absolut lebensnah sogar. Also ich denke, die Verwaltung ist eben tatsächlich in diesem Zielkonflikt. Das ist ein auch nicht aufzulösender Zielkonflikt. zwischen einerseits Regelorientierung, die wichtig und richtig ist, denn sie ist eben Schutz vor Willkür, sie schafft Erwartungssicherheit, auch Schutz vor staatlichen Eingriffen. Ja? Also diese Regelgebundenheit ist insofern wichtig und scheint ja auch eine Stärke des westlichen Modells zu sein, wenn man eben in autoritäre Systeme guckt. Andererseits gibt es den Zwang und die Notwendigkeit, gerade in Krisensituationen, in unvorhergesehenen Situationen, anpassungsflexibel zu sein, Spielräume auszuloten, urteilsfähig zu sein. Ich bin nur urteilsfähig oder ich kann nur Ermessen ausüben, wenn ich urteilsfähig bin. Ja? Also genau diese Eigenschaften sind eben gefragt. Und heute ist eben auch nicht mehr nur der klassische weberianische Bürokrat gefragt, der nicht nach politischen Zielen fragt und nur Regeln ausführt, sondern der durchaus politisch antizipierend handelt.
Also sorry, wenn ich Sie unterbreche, würde ich gerne Herrn Becker noch mal zuhören. Also mir reicht das immer noch nicht. Wenn ich an die Kirche heute denke, die Untersuchung, also die 800 Seiten haben gezeigt, das ist ein System, in dem niemand verantwortlich ist. Wenn ich mit dem BKA zum Beispiel als Bürokratie spreche, Missbrauch, ganz lange war die Antwort, das sind Einzeltäter. Das ist nicht das System. Wenn es um Rechtsradikale in der Bundeswehr und in der Polizei geht, das sind Einzeltäter. NSU, das waren Einzeltäter. Also ich habe offensichtlich eine Rationalität dieses Systems, dass genau das, was ja angemahnt wurde auch von Frau Kuhlmann, eben nicht tut.
Also ich würde zwei Dinge unterscheiden. Ich würde einerseits vom Habitus des Beamten reden. Und zwar jetzt egal, ob vom Bürgermeister oder vom Minister. Ein Beamter, der so etwas wie ein Pflichtbewusstsein hat, der um die Würde seines Amtes weiß, der oder die sich den nervenden Bürger durchaus auch vom Leibe halten kann. Ich glaube, das gehört dazu. Ein Habitus, der scharf ist in der Beurteilung der Aktenvorgänge, die zu bewältigen sind. Auch scharf ist in der Frage, ob die eigene Kompetenz ausreicht oder nicht ausreicht, um diese Aktenvorgänge zu bewältigen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist dieser Beamte eingebaut in ein System, das der sogenannten Wenn-Dann-Programmierung folgt. Der genannte Niklas Luhmann hat die Wenn-Dann-Programmierung der Bürokratie von der Um-zu-Programmierung des Unternehmens unterschieden. Das Unternehmen will etwas erreichen und organisiert die Mittel, um es zu erreichen. Die Bürokratie reagiert auf Bedingungen, wenn sie gegeben sind, mit ganz bestimmten Folgen.
Und deshalb haben wir
heute, Frau Kuhlmann hat darauf hingewiesen, was wir heute erleben, ist, dass der improvisierende Beamte vor Ort seine Wenn-Dann-Programmierung mit einer Um-zu-Programmierung kombinieren muss. Das heißt, er muss, um regelkonform agieren zu können, muss er die Ziele, die er erreichen möchte, anpassungsfähig gestalten. Und vielleicht ist er und natürlich immer auch Sie
überfordert. Aber Herr Becker, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Da muss ich mal meinen Vorgesetzten fragen. Weil so viel Flexibilität habe ich jetzt nicht. Damit bügel ich Sie doch komplett ab wieder.
Ja, ich sage ja, diese Abschottung, diese Autonomiesetzung, diese Rettung einer, ein anderer Wissenschaftler, Herbert Simon, hat das mal, die leere Welt drumherum, ja, diese Reinheitsgeste gehört dazu. Ich kann ein...
Also als ob es keinen Kontext gibt.
Ich kann kein funktionsfähiges System bauen, wenn ich das System nicht gleichzeitig mit der Bewältigung von Störfaktoren ausstatte. Ich kann nicht erwarten, dass sozusagen die Störung begrüßt wird, eingeladen wird und jeder Beamte sich freut, wenn er im Führerscheinamt arbeitet, auch mal einen Standesbeamten spielen zu dürfen.
Also diese leere Welt, das ist ja ein wunderschönes Bild. Und man denkt ja sofort an irgendwelche Satiren aus den Endstufen des Sowjetsozialismus. Ein Problem, für das wir keine Regel haben, existiert nicht. Und deswegen können wir es auch nicht integrieren in unser System. Hannah Arendt zum Beispiel hat eine sehr schöne Formulierung, die vielleicht damit einhergeht. Sie sagt, man muss sich von der Welt berühren lassen können.
Ja.
Und das ist mehr als nur eine kognitive, rationale Sache. Es hat auch etwas Emotionales.
Absolut.
Und hier, glaube ich, kommen wir die Leidenschaftslosigkeit, dass man, dass niemand, dass man sich von niemandem als niemandem berühren lässt. Das ist natürlich eine Art Dystopie von Bürokratie, die das System nahelegt. Und ich glaube, eine responsive Bürokratie, wie sie ja auch ausgelegt wurde, die hätte sehr, sehr viel mehr mit Emotionalität, mit Berührungsfähigkeit im körperlichen wie im systemischen Sinne zu tun.
Eines der größten Probleme unserer Zeit ist ihre inzwischen dank der Pandemie erkannte innere Komplexität. Nun ist die Komplexität der Wirklichkeit kein neues Problem. Sie betrifft seit jeher alle Ebenen unseres Lebens. Das ist das, wovon Wolfram Allenberger gerade gesprochen hat. Viele glauben, die damit verbundenen Probleme nur durch Digitalisierung lösen zu können. Daraus ergeben sich zwei Fragen. Erstens, ob diese Digitalisierung nicht in Wahrheit diese Ersetzung einer Herrschaft des Niemand durch die Herrschaft einer noch kälteren Technik ist, die nicht einmal ein Niemand sein kann. Zweitens, ob unsere derzeitigen bürokratischen Strukturen wirklich geeignet sind, um mit Komplexität und vor allem mit Zeitdruck angemessen umgehen zu können.
Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Ordnung und Gerechtigkeit, sagt der 2020 verstorbene Anthropologe David Graeber. Er war Dozent an der London School of Economics und einer der Anführer der Occupy-Bewegung. In seinem Buch Bürokratie beschäftigte er sich mit den Regeln der Bürokratie und den Auswirkungen der Globalisierung auf Verwaltungen. Die Bürokratie verspricht Gleichbehandlung, wo sich sonst vielleicht Willkür und Korruption verbreiten würden. Für Graeber ist diese Vorstellung eine Utopie. Wer bei einer Bank einen Kredit oder beim Staat Corona-Hilfen beantragen will oder in der öffentlichen Verwaltung ein Anliegen vorträgt, muss eine wachsende Anzahl von Formularen ausfüllen und Nachweise erbringen. Besonders Menschen mit schlechter Ausbildung leiden unter dieser Bürokratie. Deshalb wird Bürokratie zunehmend zum Herrschaftsinstrument, das gleichberechtigte Teilhabe verhindert. Diese Herrschaftsform ist die der Wirtschaft. Ein demokratiekonformer Markt setzt sich an die Stelle einer marktkonformen Demokratie. Die erhoffte neutrale Bürokratie ist in Wahrheit weltweiter Dienstleister der Wirtschaft. Um ihre Regeln und Vorschriften durchzusetzen, wird Bürokratie mit Restriktionen und letztlich durch Gewaltandrohung gestützt. Der Neoliberalismus will den Staat effizienter machen. Deshalb verspricht er dem Bürger weniger Bürokratie und mehr Orientierung am freien Markt. Tatsächlich entstand der freie Markt historisch jedoch zunächst unter staatlicher Aufsicht. Obwohl liberale Marktreformen Bürokratie beseitigen wollten, erreichten sie das Gegenteil. Das eherne Gesetz des Liberalismus besagt, jede Marktreform erzeugt mehr Bürokratie. Deregulierung bedeutet deshalb, man verändert Strukturen so, dass man Leute protegiert, von denen man sich Profit erhofft. Entgegen der allgemeinen Vorstellung werden bürokratische Regelungen nicht vom Staat verfügt. Sie sind das Werk von Abgeordneten, Lobbyisten und von der Wirtschaft bezahlten Juristen, die die Gesetzestexte formulieren. Und damit die Parlamente zustimmen, gibt es gelegentliche Spenden in die Parteikasse. Faktisch vermehrte der Aufstieg der Finanzwirtschaft die Bürokratie. Fatal daran ist, dass Bürokratie jeden Bereich der Gesellschaft immer mehr einer Finanzlogik unterstellt. Qualitätsmanagement und Evaluation schaffen nicht zwangsläufig bessere Bürokratie, aber sie sichern Umsätze und Gewinne. Die Globalisierung wird gern als eine Naturgewalt dargestellt. Durch Digitalisierung wächst der Handel und nationale Grenzen fallen. Immer mehr Freihandelszonen entstehen. Sie entwickeln sich zu einem dominierenden, nicht für alle frei zugänglichen Weltmarkt. Tatsächlich ist das Finanzsystem, das den Freihandel propagiert und die Digitalisierung vorantreibt, daran interessiert, einheitliche, globale Verwaltungsstrukturen aufzubauen. Bürokratien dienen dazu, Kapitalflüsse zu verbessern und Profite leichter abzuschöpfen. Graeber spricht von einem Zeitalter der totalen Bürokratisierung. Anschaulich wird dies zum Beispiel an den endlos ausufernden Regelungen zum Steuerrecht oder den immer komplexeren Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsmaßnahmen gegen Cyberangriffe. Anhänger der digitalen Marktwirtschaft behaupten, Digitalisierung und künstliche Intelligenz würden nicht nur Warenproduktion und Kapitalverkehr, sondern auch die Bürokratie selbst effizienter machen. Könnten Verwaltungen tatsächlich verbessert und entbürokratisiert werden, indem wir ihre Tätigkeiten durch Algorithmen ersetzen.
Frau Kuhlmann, ich weiß nicht, was Sie von Graeber halten, aber die Analyse zunächst mal, dass die Bürokratie in vielen Fällen Dienstleister der Wirtschaft ist, scheint auch nicht falsch zu sein. Und wenn ich ein guter Bürokrat bin, dann versuche ich auch, mich nach Zahlen und Gesetzen zu richten. Und der dritte Punkt ist, die Bürokratien selber sind abhängig von dem Geld, mit dem die Politik sie finanziert. Und da wurde ja auch dauernd in den letzten Jahren, wenn wir zum Beispiel an die Schulen denken, an den Schrauben gedreht. Also Graeber scheint doch recht zu haben.
Also ich denke, der hat in einigen Punkten recht. Natürlich gibt es auch eine Verflechtung von oder ein Zusammenspiel von Wirtschaft und Bürokratie. Und natürlich ist es auch korrekt, dass Bürokratisierung sehr stark von Interessengruppen vorangetrieben wird, die bestimmte bürokratische Regelungen für bestimmte Handlungsfelder haben wollen. In anderen Handlungsfeldern dann wieder weniger Regelungen. Ja? Also es gibt natürlich diesen Einfluss von Lobbyisten oder Interessenverbänden, von bestimmten kooperativen Akteuren auf staatliches Handeln, was dann zur Produktion neuer Regeln führt. Das ist auch absolut korrekt. Und das ist einer der wesentlichen Treiber für Bürokratisierung. Ein weiterer ist natürlich, dass wir auch neue Politikfelder und neue Probleme haben. Also wenn wir jetzt die pandemische Krise haben, dann wird es neue Regularien geben. Ja? Dann wird es im Gesundheitsrecht eben neue Regeln geben. Also das heißt, neue Probleme schaffen auch neue Regeln. Nicht nur bestimmte Interessen, aber da sind, denke ich, eine Reihe wichtiger und korrekter Punkte drin.
Ja. Herr Becker, wir überlegen ja jetzt, wie wir eine bessere Bürokratie bauen können. Und Sie haben sich ja viel mit Digitalisierung beschäftigt. Und was man immer wieder hört, also ich persönlich halte es eher für ein Marketinginstrument, ist, mit Digitalisierung kann uns das gelingen. Herr Allenberger hat eben zu Recht darauf hingewiesen, dass es nicht für jeden einzelnen Fall eine allgemeine Regel geben kann. Algorithmen funktionieren aber nach allgemeinen Regeln. Das heißt, es muss doch eigentlich diese KI-tisierung der Bürokratie scheitern.
Also da werden Illusionen, die einst gegenüber der Bürokratie gepflegt wird, jetzt auf digitale Medien
übertragen.
Offensichtlich brauchen wir oder brauchen bestimmte Leute, ich will nicht sagen, bestimmte Unternehmen diese Illusion. Es gibt ja nicht den Algorithmus, wie es auch nicht die Bürokratie gibt. Es gibt tausende von verschiedenen Algorithmen, die tausend verschiedene Dinge leisten. Was man allerdings sehen kann, ist, dass die Digitalisierung eine große Rolle dabei spielt, vor allem in der Wirtschaft, und die Verwaltung wird danach ziehen, einen Typ von Unternehmen hervorzubringen, den man am besten als Netzwerktyp bezeichnet. Also einen, der tatsächlich wesentlich stärker verflochten ist, in Wertschöpfungsketten mit Kunden und Lieferanten verbunden ist, als das ehemals in den sogenannten Silo-Organisationen der Fall war. Und man kann schon sagen, dass die Digitalisierung als eine zur Verfügungstellung von Technik, die funktioniert, vieles an der Digitalisierung funktioniert nicht, das darf man nicht übersehen. Die meisten Digitalisierungsvorhaben, 20%, 25% scheitern, aber viele funktionieren eben auch, die restlichen 75%. Stellen eine Vernetzung, und zwar wieder eine sensitive und sensible Vernetzung des Betriebs und demnächst der Behörde in der Gesellschaft her, die durchaus genutzt werden kann.
Aber ich meine, Sie sind doch wahrscheinlich genauso wie ich schon mal hängen geblieben in diesen ewigen Anrufbeantworterschleifen, egal von was für einem Unternehmen jetzt.
Man darf sich da von anekdotischen Evidenzen, die es gibt und die zum
Ich glaube nicht, dass das anekdotisch ist. Ich glaube, dass das System hat, weil ja allein schon bestimmte Unternehmen davon profitieren, dass ich lang genug in der Warteschleife bleibe. Also da verdient ja schon wieder jemand dran. Das ist nicht anekdotisch.
Ja, die Bono-Frage ist immer so ein Punkt für sich, gebe ich zu. Okay, keine Ahnung, also kann sein. Der springende Punkt ist aber doch eher der, dass Sie nach Tendenzen gefragt haben.
Richtig.
Und die Tendenz läuft dahin, mit simplen Medien der Vernetzung einen Wissensaustausch, eine Verbindung mit Bürgern, mit Kunden, mit wem auch immer herzustellen, die in dieser greifbaren Form auf Bildschirm, ja, sozusagen ablesbar auf Bildschirm, bisher eher nicht gegeben war. Es sind Chancen dort vorhanden, die man nicht unterschätzen sollte, auch wenn es Konzerne gibt, die natürlich ihr Geschäft damit machen wollen.
Also Responsivitätserhöhung durch Vernetzungslogiken. Das könnte ja sein. Ich denke aber, dass diese Frage, was die KI eigentlich für Phantasmen auslöst, in uns, ich würde sagen, das zentrale Phantasma ist ein Entlastungsphantasma. Es entlastet uns von dem, was uns am schwersten fällt und als Menschen ausmacht, nämlich selbst urteilen zu müssen. Die Idee, dass da Maschinen uns etwas abnehmen können, was uns belastet, weil es fehlgehen kann, weil es schlechte Wirkungen haben kann, weil es moralisch verwerflich sein kann, das lasten wir an die Maschinen aus. Das ist das zentrale Phantasma. Und mit Hannah Arendt könnte man sagen, das ist dann nicht die Herrschaft des Niemand, sondern die Herrschaft des Gar-Niemand. Und das ist sehr, sehr viel attraktiver für viele Menschen, als man sich gemeinhin vorstellen will.
Frau Kuhlmann. Da würde ich gerne kurz darauf reagieren. Also ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Denn auf der einen Seite hat natürlich Digitalisierung oder Algorithmen diese Tendenz einer weiteren Entmenschlichung. Ist ja klar, da ist die Maschine dann eben und der Algorithmus. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, wenn ich diesen Algorithmus dort einsetze, wo ich sowieso einen quasi automatischen, maschinenartigen Prozess habe, der Bescheiderteilung, der eben, wie es gesagt worden ist, wenn dann Programmierung, wo kein Ermessen möglich ist, da macht es doch Sinn, diese Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren und zu sagen, okay, aber da, wo ich wirklich menschlichen Kontakt brauche, in der Kommune, vor Ort, Beratung, Migranten, Integration, dann kann ich mehr Zeit investieren.
Also wir haben leider nur noch eine Minute, deshalb würde ich Sie kurz unterbrechen und sagen, tolle Idee, dann machen Sie das doch mal bitte beim Steuersystem, weil das können wir total mit wenn, dann abschaffen.
Ja, sehe ich auch so.
Sie werden sowas von gegen Beton laufen, wenn Sie das probieren. Glaube ich jedenfalls, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja das Problem, dass die Verwaltung sich da sehr, sehr schwer tut. Ja, da sind auch datenschutzrechtliche Dinge und so weiter. Ja, die Digitalisierung kommt ja kaum voran. Ja, also das ist ja eher das Problem, dass es da Grenzen gibt. Ja.
Herr Becker, ganz kurz.
Wir müssen ein weiteres Fass aufmachen, nämlich das Fass des Rechts.
Ja, klar. Ja,
wir leben in einer hochgradig rechtlich regulierten Gesellschaft und davon profitieren in der Tat alle.
Ach, ja, nächste Sendung. Vielen Dank. Auch nach Potsdam. Wir brauchen gute Bürokratie. Einerseits haben wir ja gesagt, denn wir sind ja darauf angewiesen, auf Verwaltungsstrukturen, die für uns all die notwendigen Verlässlichkeit in der Abwicklung garantieren, damit das notwendige Vertrauen herstellen und so weiter. Andererseits brauchen wir zunehmend Bürokratien, die besser mit Komplexität umgehen können, sensibler als die real existierenden Bürokratien der Gegenwart. Wenn wir politische und Verwaltungsstrukturen nicht komplexitätstauglicher machen, werden wir mit den großen Transformationen, die wir bewältigen müssen, meiner Meinung nach, ebenso scheitern wie mit unserer Demokratie. Denn diese ist auf gut funktionierende Bürokratie angewiesen. Vielleicht sollten wir aufhören, uns was vorzumachen, uns auf den Lorbeeren vergangener Glanzleistungen der Bürokratie und Projektplanung in Deutschland auszuruhen. Die Wirklichkeit heute ist komplexer, als wir gedacht haben. Uns wird Zeit, die passende Bürokratie zu entwickeln. Und tschüss.